Deutschlandfunk. Gesichter Europas.
Ein Sommer mit den Gesichtern Europas. Die Redaktion empfiehlt. Heute Frederik Rother. In the
summertime. Eine gute Möglichkeit, vielleicht sogar die beste, um Russland kennenzulernen, ist eine Fahrt mit dem Zug. Meine erste Bahnreise führte von Moskau nach St. Petersburg. Im Sommer 2009 war das. Seitdem bin ich immer wieder mit der russischen Eisenbahn unterwegs gewesen. Und die langsam am Fenster vorbeiziehende Landschaft, die Zeit, die irgendwann nur noch so vor sich hinfließt, auf den längeren Fahrten vor allem, und die Männer und Frauen, die bei den Zwischenhalten in der Provinz ihre selbstgemachten Lebensmittel verkaufen, das sind kleine Momente, die sich in mein Gedächtnis eingebrannt haben. Der Zug ist aber auch eines der wichtigsten Verkehrsmittel, um in Russland günstig von A nach B zu kommen. Und für die wirtschaftliche Entwicklung und Erschließung des Landes spielt die Eisenbahn sowieso seit jeher eine wichtige Rolle. Unsere Autorin und Russlandkennerin Gesine Dornblüt war vor knapp 10 Jahren mit der russischen Bahn unterwegs. Und ihr ist es gelungen, dieses besondere Zugfahrerlebnis mit dem Mikrofon einzufangen und uns mitzunehmen auf eine akustische Reise durch Russland und durch Russlands Geschichte. Und deswegen möchte ich Ihnen empfehlen, die Sendung dann zu hören, wenn Sie etwas Zeit haben. Abends auf dem Sofa, bei einer langen Autofahrt oder eben im Zug. Gute Reise oder wie man auf Russisch sagt, Счастливого пути.
Deutschlandfunk, Gesichter Europas.
Eine Bahnreisende auf dem Weg von Krasnojarsk nach Kaliningrad.
Im Zug ist es fast wie im Internet. Da erfährst du alles, was du wissen musst.
Und ein ehemaliger Häftling über den Eisenbahnbau in Stalins Lagern.
Es wurde alles getan, um uns zu zeigen, ihr seid keine Menschen mehr. Ihr seid Arbeitsvieh. Wenn Felsen im Weg waren, trugen wir sie ab. Manchmal mit Sprengstoff, aber meist mit der Hand.
Gesichter Europas. Mit dem Zug durch die Zeit. Die russische Eisenbahn und die Modernisierung des Landes. Eine Sendung von Gesine Dornblüt.
Der Bahnhof von Novosibirsk. Arbeiter fegen Schnee von den Überführungen. Er rieselt auf Gleise und Bahnsteige. Es ist 9:55 Uhr, doch eine digitale Uhr zeigt 6:55 Uhr. Bei der russischen Bahn gilt Moskauer Zeit, andernfalls gäbe es Chaos. Das Land hat 9 Zeitzonen. Auf Gleis 1 steht der Zug nach Moskau. Der Zugchef, Maschlum Gasanov, schreitet die Waggons ab. Die Rockschöße seines langen Mantels schwingen bei jedem Schritt. Eine hohe Fellmütze und eine grüne Binde am Arm unterstreichen seine Autorität. Freundlich nickt er den Zugbegleiterinnen zu. Die stehen vor jedem Wagen und kontrollieren die Pässe und die Fahrkarten der Reisenden. Novosibirsk ist eine Station der Transsib, der transsibirischen Eisenbahn. Sie ist die Hauptverkehrsader Russlands und mit mehr als 9000 Kilometern die längste Bahnstrecke der Welt. Der hintere Zugteil ist eben erst angehängt worden. Er kommt aus Krasnojarsk. Das liegt noch ein paar hundert Kilometer weiter östlich, gleichfalls an der transsibirischen Eisenbahn. Der Zugchef winkt einer Kollegin zu.
Hattet ihr eine gute Fahrt? Ist es bei euch in Krasnojarsk auch so kalt?
Auch minus 20 Grad, sagt die Zugbegleiterin. Zugchef Maschlum Gasanov steigt in seinen Waggon. Zugfahrten dauern in Russland meist länger als einen Tag. Auf den Fernstrecken verkehren deshalb Schlaf- und Liegewagen. Gasanov geht den Gang entlang. Rechts Fenster, links die Türen zu den Abteilen. Darin je 4 Liegen, ein Tisch, gelbe Tüllgardinen, weiße Stores. Auf der Tischdecke steht der Name des Zuges, Sibiriak, der Sibirier.
Так, Сибиряк у нас, сколько я помню, даже знаю, я еще не работал, когда студентом еще был, ездил.
Solange ich mich erinnern kann, selbst als ich noch Student war, war dieser Zug immer sauber, gemütlich und hieß Сибиряк. Er fährt nur jeden zweiten Tag und es gibt Leute, die sogar einen Tag warten, um mit uns zu fahren. Wir haben sogar eine Rampe für Rollstuhlfahrer. Die können mit dem Rollstuhl bis ins Abteil fahren.
Julia Akimenko, die Zugbegleiterin, kommt herein. Sie streift ihren Mantel ab, setzt sich in ihr Abteil, nimmt einen Zettel aus einem Fach und schaltet ein Mikrofon ein.
Guten Tag, verehrte Reisende. Es begrüßt Sie das Team des Schnellzugs Novosibirsk-Moskau. Die Strecke beträgt 3.303 Kilometer, die Fahrzeit 47 Stunden und 10 Minuten. Verehrte Fahrgäste, wir wünschen Ihnen nette Mitreisende und glauben, dass gegenseitige Freundlichkeit hilft, während der Fahrt gut miteinander auszukommen. Eine angenehme Reise.
Maschlum Gasanov geht durch den Zug. Zwischen den Waggons ist es bitterkalt. Der Boden ist offen. Unten rauscht das Gleisbett vorbei. Schnee dringt durch die Ritzen in den Zug, setzt sich innen an Türen und Fenstern fest. Mehr als 85.000 Kilometer Schienen sind in Russland verlegt. Es ist das zweitgrößte Streckennetz der Welt. Die russische Bahn befördert 1,3 Milliarden Passagiere im Jahr und mehr Güter als Deutschland oder ein anderes Land in Europa. Zwar werden auch in Russland die Flüge immer günstiger, dennoch sind die Züge selbst auf langen Strecken oft ausgebucht. Im Speisewagen sitzt die Kellnerin beim Frühstück. Der Fernseher läuft. Maschlum Gasanov bestellt ein Omelett mit frischen Tomaten.
Dieses Jahr bin ich 25 Jahre bei der Bahn. Die Arbeit gefällt mir. Als junger Mensch fand ich das Reisen schön. Jetzt mache ich meine Arbeit. Ich mag den Schichtdienst. Wir kommen übermorgen in Moskau an. Von dort fahren wir gleich wieder zurück. Dann stehen wir einen Tag in Novosibirsk und fahren nochmal hin und her. Ich arbeite 10 Tage, danach habe ich 12 Tage frei. Dann geht es wieder von vorn los.
Nach knapp 2 Stunden hält der Zug zum ersten Mal. Barabinsk. Güterzüge stehen auf Abstellgleisen. Aus Fabrikschornsteinen quillt Rauch, legt sich waagerecht über die platten Hochhäuser der frostigen Stadt. 23 Minuten Aufenthalt. Ein Mechaniker klopft die Räder ab. Die Zugbegleiterin Julia Akimenko nimmt ein Beil und beugt sich unter ihren Waggon. Das Wasser aus dem Waschbecken ist angefroren. Der Eisblock ist groß wie ein Kopfkissen. Er könnte die Bremsklötze blockieren.
Das ist noch wenig Eis.
Der Zugchef unterhält sich unterdessen mit einem Kollegen. Der hat gerade Urlaub und reist im Sibiriak in den Süden zur Kur in den Kaukasus.
Die Gewerkschaft hat ihm die Kur verschafft. Er soll sich mal erholen. Die Gewerkschaft bezahlt uns auch den Eintritt ins Schwimmbad oder ins Fitnessstudio. Ich war im Sommer am Schwarzen Meer im Sanatorium.
Die russische Eisenbahn ist reich und mächtig. Das war schon zu Sowjetzeiten so. Der Volkskommissar für Eisenbahnen war einer der engsten Vertrauten Stalins. Er organisierte die Säuberungen mit. Die Eisenbahn war ein Symbol des Fortschritts und Teile des Streckennetzes wurden von Häftlingen gebaut. Mittlerweile ist die russische Bahn privatisiert und fährt Rekordgewinne ein. Sie wird vom Staat subventioniert. Die Leistungen für die Mitarbeiter sind jetzt sogar noch besser geworden, meint Zugchef Gasanow.
Gehen wir mal näher zur Tür. Nicht, dass der Zug ohne uns abfährt.
Exakt 5 Minuten vor der Abfahrt fordern die Zugbegleiterinnen die Fahrgäste auf, in ihre Abteile zurückzukehren. Das ist Vorschrift.
Alles läuft nach Plan. Unser Zug ist eigentlich immer pünktlich, schon seit vielen Jahren. Wir kennen unsere Pflicht. Jeder weiß, was er zu tun hat und handelt dementsprechend.
Die russische Bahn hält den Personenfahrplan mit einer Genauigkeit von annähernd 99% ein. Ein Ergebnis, von dem die Deutsche Bahn nur träumen kann. Allerdings zuckeln die Züge in Russland auf den meisten Strecken auch nur mit einem Tempo von 80 Stundenkilometer dahin. Das schafft reichlich Luft, um eventuelle Verspätungen aufzuholen. Bis zum nächsten Halt bleiben 4 Stunden. Der Chef macht ein Nickerchen. Die Zugbegleiterin hat jetzt einen Kittel an und saugt den Gang. Was sie außerdem noch tun muss, steht auf einem Aushang. Die Abteile mindestens alle 12 Stunden, die Toiletten mindestens alle 6 Stunden wischen, Bettwäsche verteilen, die Reisenden 1 Stunde und 5 Minuten vor der Ankunft informieren, höflich sein. Zwischendurch kocht Julia Akimenko noch für sich und den Zugchef. Heute gibt es Huhn.
Wir haben uns an dieses Leben gewöhnt. Ich habe schon als Kind davon geträumt. Und mittlerweile empfinde ich das nicht mehr als Arbeit, sondern als Lebensstil. Und Sie sehen ja selbst, vieles ist besser geworden. Wir müssen die Waggons nicht mehr mit Kohle heizen, wir können selbst kochen. Wir haben sogar eine Mikrowelle und einen Kühlschrank.
Nicht immer war das Reisen mit der russischen Bahn so komfortabel. Schlimm war es in den frühen 90er Jahren, als die Sowjetunion auseinanderbrach. Die Menschen mussten monatelang auf ihre Löhne warten, die Regale in den Geschäften waren leer, die Menschen orientierungslos. Russland, so schien es vielen, steuerte auf einen Abgrund zu. In dieser Zeit verfasste der Schriftsteller Viktor Pelevin seine Erzählung »Der gelbe Pfeil«, eine Allegorie auf das Leben. Der gelbe Pfeil, ein Zug, rast auf einen Abgrund zu. Der Held der Erzählung, André, geht mit einem Begleiter durch den Zug.
Je weiter sie gen Osten kamen, desto verwahrloster wurden die Gänge der 3. Klasse Liegewagen, desto schmutziger die Vorhänge, die die Kojen von ihnen trennten. Hier entlang zu gehen, war nicht einmal am Morgen ganz ungefährlich. Manchmal musste man über Betrunkene hinwegsteigen oder ihnen Platz machen, wenn sie erst kurz davor waren, umzufallen und einzuschlafen. Dahinter kamen die Sitzplatzwagen. Und seltsam, hier war die Luft frischer. Die Reisenden, die einem entgegenkamen, sahen gepflegter aus. In Trainingsanzügen die Männer, die Frauen in ausgeblichenen Kleiderröcken. Die Sitzbänke waren durch improvisierte Paravents voneinander abgeschirmt. Und auf Zeitungen, die direkt auf dem Boden ausgebreitet waren, lagen Spielkarten, Eierschalen und geschnittener Speck. In einem Waggon sangen sie an 3 Stellen zugleich zur Gitarre. Überall das gleiche Lied, wie es schien, nämlich Grebenschikows »Zug im Gefecht«. Aber je verschiedene Passagen. Die eine Runde fing gerade an. Die andere war fast zu Ende damit, während die 3. trunken den Refrain wiederkäute. Nur stimmte der Text nicht so ganz. »Der Zug ist im Feuerhagel«, sangen sie. Aber dann, anstelle von und keiner kennt ein Versteck. Das Leben hat keinen Zweck.
Я видел генералов, они суют и едят нашу смерть. И дети сходят с ума от того, что им нечего больше хотеть. А земля лежит в ржавчине, церкви смешали с золой. И если мы хотим, надо вернуться домой. Этот поезд в огне, и нам не на что больше жаль. Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будет ничей. Пора вернуть эту землю себе.
Да, конечно. Я читала «Желтую стрелу», мне сказал прочитать в библиотеке Машков. В интернете я прочитала ее.
Ich kenne alles von Pelevin. Den gelben Pfeil habe ich im Internet gelesen, als er noch nicht mal verlegt war.
Ну, страшно. Там это ужасает, конечно, как-то.
Die Geschichte ist irgendwie schrecklich. Sie hat mir Angst gemacht. Ich würde den gelben Pfeil heute nicht nochmal lesen.
Galina Surova sitzt im Zug nach Moskau. Sie ist in Krasnojarsk in Sibirien eingestiegen und schon 2 Tage unterwegs. Von Moskau aus will sie weiter zu ihrem Sohn nach Kaliningrad, auch mit der Bahn. 4 Tage wird sie insgesamt unterwegs sein. Ihr gegenüber sitzen 2 weitere Frauen, beide heißen Nadjeshda. Nadjeshda Derganova und Nadjeshda Rjadovaya. Sie betreiben gemeinsam ein Möbelgeschäft und sind unterwegs, um Ware einzukaufen. Alle 3 Frauen sind um die 60.
Wir hatten uns noch nicht mal gegenseitig vorgestellt.
Wir reden einfach.
Das ist unsere Mentalität. Wir Russen können schnell ein Gesprächsthema finden und uns auf Reisen angenehm unterhalten.
Und erst beim Abschied nach dem Namen fragen.
Wir haben gerade über die alten Zeiten geredet. Während der Perestroika war es wirklich schlimm. Erstaunlich, dass es in diesem Zug tatsächlich so etwas wie Service gibt.
Die 3 reisen im Platzkartnaja-Waggon. So heißen die 3. Klasse Liegewagen der russischen Bahn. Ein Platzkartnaja-Waggon gleicht einem Schlafsaal auf Rädern. Die Abteile haben keine Wände oder Türen. Stattdessen sind auch auf dem Gang noch Liegen untergebracht. Einige Reisende haben Laptops dabei und schauen Filme an. Andere schlafen. Nur ihre Füße gucken unter den Wolldecken hervor. Alle tragen bequeme Kleidung, Trainingshosen, T-Shirts, Pantoffeln. Es riecht nach Fisch. Ein Mann hat Sprotten gegessen, die leere Dose steht noch auf dem Tisch.
Mein Sohn fliegt die Strecke nach Kaliningrad immer. Er fand es unmöglich, dass ich mit dem Zug fahren wollte.
Aber die Züge sind heute komfortabler als die Flugzeuge.
Weil du im Zug reist. Im Flugzeug bewegst du dich von einem Punkt zum anderen. Ich aber reise jetzt. Im Zug.
Das ist ein ordentlicher Waggon. Zumal für Platzkarten, naja.
Eigentlich wollte ich ein Reisetagebuch schreiben. Aber ich habe den Tag verschwatzt. Gestern fuhr ich mit einem Mann. Er war so in meinem Alter. Früher war er bei der Marine in Kaliningrad. Da fahre ich das erste Mal in meinem Leben nach Kaliningrad und er konnte mir alles über die Stadt erzählen. Im Zug ist es fast wie im Internet. Da erfährst du alles, was du wissen musst.
Der Zug hält. Eine der beiden Nadjeshdas schiebt die Gardine zur Seite. Ein Bahnhof. 10 Minuten Aufenthalt.
Im Sommer würden wir rausgehen und uns die Beine vertreten.
разминаться. Надо же.
Я тоже планирую выходить, но в этот раз очень оказалось.
Мне это сегодня zu kalt.
Да, да. Казалось так холодно сегодня.
Wir nehmen immer etwas zu essen mit. Diesmal ein Hühnchen, Kefir,
овощи отварные.
Gekochtes Gemüse.
Так что
für morgen früh Käse.
Die jungen Leute ringsum haben vor allem Fertiggerichte dabei. Nudelsuppen aus Korea. Sehen Sie, die Plastikbecher. Da muss man nur kochendes Wasser drüber gießen. Denen habe ich heute erstmal einen Vortrag gehalten. Das Zeug darf man nicht essen. Da ist Palmöl drin. Das verarbeitet der Körper nicht. Die jungen Leute haben gesagt, einmal schadet nicht.
Ich habe vor kurzem einen Bericht im Fernsehen gesehen. Während der Perestroika haben sie Palmöl für Kosmetik benutzt. Das darf man wirklich nicht essen.
Ich fühle mich hier richtig wohl. Nach 2 Tagen im Zug bin ich völlig entspannt. Wo sind eigentlich all die schrecklichen alten Waggons geblieben?
Ausgemustert.
Hier und da fahren die noch, die schrecklichen Züge aus der Perestroika-Zeit. In die ging man rein und kam nie wieder raus.
Im Restaurant, dem langen, schmalen Raum mit einem Dutzend unbequemer Tischchen, war es noch leer, roch aber schon angebrannt. Und was da angebrannt war, konnte auch vorher nicht gut gewesen sein. André setzte sich auf seinen Stammplatz am Fenster, mit dem Rücken zur Kasse, und sah blinzelnd von der Sonne in die Speisekarte. Raupensuppe, Tee und aserbaidschanischer Cognac waren zu haben, sonst nichts. Der Kellner stellte Daumen und Zeigefinger so in die Luft, dass ein Schnapsglas dazwischen passte und grinste fragend. André schüttelte den Kopf. Heißes Sonnenlicht fiel auf das von Krümeln und klebrigen Flecken übersäte Tischtuch. Und André kam plötzlich in den Sinn, dass es für Millionen Strahlen eine wahre Tragödie sein musste. Von der Sonnenoberfläche aus aufzubrechen, durch die endlosen Weiten des Kosmos zu eilen, hunderte von Kilometern Erdatmosphäre zu durchdringen und all dies nur, um auf den ekelerregenden Resten der Vortagssuppe zu verenden. Der Kellner kam und stellte das Frühstück auf den Tisch. André sah in die Aluminiumschüssel. Graupensuppe. Darin ein schmelzendes Butterflöckchen, das aussah wie eine kleine Sonne. André hatte absolut keinen Hunger, doch fiel ihm ein, dass er frühestens am Abend wieder herkommen würde. Und stoisch begann er, den warmen Brei zu schlucken.
Der Ausblick aus dem Zugfenster ändert sich auf dem Weg von Sibirien nach Moskau nur unwesentlich. Schnee und noch mehr Schnee, Birken, Nadelbäume. Hier und da Gleisarbeiter in Warnwesten. Alle paar Minuten kommt ein Güterzug entgegen. Die Transsib ist die wichtigste Verkehrsader Russlands. Einer, der die russische Eisenbahn mitgebaut hat, ist Pavel Galitsky. Er wohnt in einem der zahllosen Hochhäuser aus den 60er Jahren. Im Treppenhaus riecht es nach Müll. Das Geländer wackelt. Die Wände wurden Jahre nicht gestrichen. Pavel Galitsky steht schon in der Wohnungstür. Ein drahtiger alter Mann in Jogginghose und kariertem Flanellhemd, mit schütterem weißen Haar und einem akkurat gestutzten Schnurrbart. An der Garderobe hängt sein Sakko, am Revers ein Anstecker, Vereinigung der Opfer der Repressionen. Pavel Galitsky wird in wenigen Tagen 100 Jahre alt. 15 Jahre seines Lebens hat er im Gulag verbracht, in Stalins Arbeitslagern. Er hat in einer Goldmine im äußersten Nordosten Russlands geschuftet. Und er hat die Eisenbahnstrecke in die Mongolei mitgebaut. Sein Vater war Priester, das reichte für die Anklage, konterrevolutionäre Tätigkeit. Er wurde im Schnellverfahren verurteilt. Am Silvestermorgen des Jahres 1937 kam Galitzki im damaligen Leningrad auf den Transport nach Osten.
Wir mussten im Laufschritt in die Waggons. Das waren einfache Güterwaggons. Das Beladen dauerte bis zum Mittag. Als der Lärm nachließ, sahen wir uns um. Wir waren 32 Leute im Waggon. Es gab Stützen und Bretter. Wir hatten ein paar alte Hasen unter uns. Die hatten schon mal das Glück gehabt, in solchen Waggons zu reisen. Die haben sich gleich an die Arbeit gemacht. Die Bretter genommen und Pritschen zusammengebaut. Es gab ein kleines Fenster, vielleicht 40 mal 70 Zentimeter, mit einem Gitter davor. In einer Ecke stand ein Fass mit Wasser, in einer anderen ein Ofen, dazu Kohle. Am nächsten Morgen hielten wir an einem Bahnhof. Dort gab es Essen. Heißes Wasser, hier ein Stück Zucker, 200 Gramm Brot und Kascha, Graupenbrei. Mit einem Haps war alles weg und der Magen immer noch leer. Dann ging es weiter.
Pawel Galitzki lässt sich auf das Sofa fallen. Auf einem Beistelltisch liegt ein Blutdruckmessgerät. Der alte Mann lebt allein. Sein Sohn wohnt um die Ecke und kommt fast täglich vorbei, um nach dem Rechten zu sehen. Der Transport im Güterwaggon dauerte damals 3 Wochen.
Wir standen ständig auf irgendwelchen Abstellgleisen. Wir waren total verlaust. Es wurde alles getan, um uns zu zeigen, ihr seid keine Menschen mehr. Ihr seid Arbeitsvieh. Wir fuhren bis Ulan-Ude.
Ulan-Ude ist auch eine Station an der Transsib.
Ein paar Kilometer weiter war ein Lager. Baracken über Baracken, Zelte, Schmutz, Schnee.
Около 100.000 там скапливалось.
Dort waren ungefähr 100.000 Gefangene zusammengepfercht. Sie wurden von dort weiter verteilt. Wir gingen zu Fuß weiter, den ganzen Februar und den ganzen März. Von morgens bis abends. Wer im Sommer verhaftet worden war, trug Sommerkleidung. Einige waren barfuß, in Hausschuhen. Sie erfroren auf den ersten Metern. Wir übernachteten in Viehställen. Das Brot, das wir bekamen, war gefroren. Wir zerteilten es mit der Säge und sammelten die Krumen. Von 2000 Gefangenen kam die Hälfte am Ziel an. Es war an der Grenze zur Mongolei. Dort wurde uns gesagt, wir werden die Eisenbahnstrecke Ulan-Ude-Ulan-Bator bauen.
Die Bahnstrecke in die Mongolei war nur eine von vielen Großbaustellen, die der Diktator Stalin in den Jahren des Terrors anordnete. Hunderttausende Lagerhäftlinge verrichteten dort Zwangsarbeit unter unmenschlichen Bedingungen. So entstand die Baikal-Amur-Magistrale, ein zweiter Schienenstrang der transsibirischen Eisenbahn zwischen dem Baikalsee und dem Fluss Amur. Ein anderes größenwahnsinniges Vorhaben, eine Eisenbahnlinie am Nordpolarkreis, wurde mittendrin aufgegeben. Da waren schon zigtausende umgekommen. Was heute riesige Maschinen erledigen, machten die Lagerhäftlinge damals mit der Hand.
Es gab Felsen, Felsen, Felsen. Wir verlegten die Eisenbahnstrecke durch eine Ebene, direkt am Fluss entlang. Wenn Felsen im Weg waren, trugen wir sie ab. Manchmal mit Sprengstoff, aber meist mit der Hand. Ich habe hier sogar noch eine Narbe am Arm.
Pavel Galitsky krempelt den Ärmel seines Hemdes hoch. Eine Narbe zieht sich quer über den Unterarm, ein Andenken an die Arbeit mit der Spitzhacke.
Und dann die Schubkarren.
Tatschka, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся, так.
Karre, Karre, hab keine Angst vor mir. Ich rühre dich nicht an. Sorg dich nicht.
Говорили.
So haben wir gesagt.
Но без тачки ничего не получалось.
Aber ohne Schubkarren ging gar nichts. Wir mussten Sand transportieren. Wir haben zu zweit gearbeitet. 10 Karren habe ich geschoben, 10 mein Kumpel, dann umgekehrt. 150 Karren am Tag. Das war die Norm pro Person.
Die Staatsbetriebe profitierten von dem Terror. Die russische Bahn schweigt bis heute über diesen Teil ihrer Geschichte. Im größten Eisenbahnmuseum des Landes in St. Petersburg findet sich nicht ein Verweis auf den Gulag. Pavel Galitsky hat seine Erinnerungen aufgeschrieben. Er ist trotz allem stolz auf die russische Bahn, sogar darauf, die Strecke in die Mongolei mitgebaut zu haben.
Dort wurden während des Zweiten Weltkrieges Erz und Vieh transportiert. Das hat uns geholfen. Sonst hätten wir nichts zu essen gehabt. In der Armee nicht und nirgendwo. Ohne die Eisenbahn hätte sich das Land nicht so entwickeln können. Die Eisenbahn schuf Möglichkeiten. Und so eine Bahn wie in Russland gibt es in keinem anderen Land der Welt.
Langsam bewegt sich Pavel Galitsky zu seinem Telefon. Eine Bekannte. Er vertröstet sie auf später.
Ah, кто это? Ирина? Ирина, извините, я сейчас занят. Не могу.
Сейчас, вот я вам скажу, сейчас только жить.
Ich muss Ihnen sagen, ich genieße das Leben. Ich bekomme eine sehr anständige Rente. Zu meinem 100. Geburtstag gebe ich ein Festessen. Das kostet 60.000 Rubel. Das ist eine Menge Geld. Ich lade 40 Gäste in ein Restaurant ein.
60.000 Rubel sind umgerechnet 1.500 Euro.
Wenn ich einkaufe, gucke ich auch nicht auf jede Kopeke. Was mir gefällt, kaufe ich. Mein Sohn schimpft manchmal mit mir. Aber ich kann nicht widerstehen. Vielleicht kommt das von der Unterernährung. Man lebt schließlich nicht ewig. Irgendwann ist der Zug abgefahren. Kennen Sie Nekrasow? Das Gedicht von der Eisenbahn? Ein Zugabteil und Vanya fragt, Papa, wer hat diese Bahnstrecke gebaut? Der Papa, ein General, sagt, Graf Piotr Kleinmichel, mein Söhnchen.
Das Gedicht ist von 1864. Da war Russland noch ein Zarenreich. Auch unter dem Zaren verlegten Zwangsarbeiter Eisenbahnschienen.
Добрый папаша, к чему в обаянии умного Ваню держать? Лучше позвольте при лунном сиянии правду ему рассказать.
Herr General, Sie sollten bedenken, Vanya ist doch kein dummes Kind. Wollen ihm jetzt reinen Wein einschenken, ohne Geflunker. Wir sind doch nicht blind.
Труд этот Ваня был страшно громаден, не по плечам одному. В мире есть царь. Этот царь беспощаден. Голод название ему.
Ваня, ich höre nach der Bahn dich grad fragen. Tausende haben gebaut daran. Ja, und noch einer, und der, lass dir's sagen, Hunger heißt er. Nur er trieb sie an.
Он-то согнал сюда массы народные, многие в тяжкой борьбе, к жизни возвав эти дебри бесплодные, гроб обрели за себе.
Er hat Tausende hergetrieben. Baut mir die Eisenbahn, war sein Gebot. In diesen Schluchten sind sie geblieben, starben den grausamen Tod. Ich habe das Gedicht in der Schule gelernt. Es ist lang. Es geht übrigens um die Strecke Moskau-Petersburg.
Die Strecke von Moskau nach Petersburg war die erste Fernverbindung in Russland. 9 Jahre dauerte der Bau. Für damalige Verhältnisse war das schnell. Der Ingenieur Pjotr Kleinmichel verlangte unmenschliche Leistungen von den Arbeitern. Die Zensoren des Zaren ließen Nekrasows Gedicht verbieten.
Ich kann noch weiter. Soll ich?
Прямо дороженька, насыпи узкие, столбики, рельсы, мосты, а по бокам-то все косточки русские. Сколько их, Ванечка, знаешь ли ты?
Unter den Gleisen, den Brücken zerbrochen, unter Steinen und Stahl, überall modern russische Knochen. Ваня, ahnst du die Zahl? Siehst du die Schatten dort draußen treiben? Hörst du ihr Klagegeschrei? Hinter dem Eis der Fensterscheiben geistern die Toten vorbei.
Die Sowjetmacht nutzte Nekrasows Gedicht zu propagandistischen Zwecken. Galitzki schüttelt den Kopf. Allzu große Kritik am Zaren findet er unangebracht.
Das war eben so im alten Russland. Nehmen Sie Petersburg. Die ganze Stadt ist auf Blut gebaut. Das war nötig. Aber was Stalin getan hat, war nicht nötig. Millionen sind umgekommen. Das war Terror gegen das eigene Volk. Brüder, die wir hier modernd liegen, unter der Räder Gewicht, lasst euer Mitleid nicht versiegen. Brüder, vergesst uns nicht. Alles wird vergessen und vergeht.
Aljoscha war sofort tot. Der Hochgeschwindigkeitszug erfasste den 15-Jährigen und schleuderte ihn gegen einen Betonpfeiler. Sein Vater, Igor Bogdanov, steht an der Unglücksstelle und zeigt auf den Fußgängerüberweg. Er führt direkt über die Gleise.
Aljoscha ging vorweg, 2 Freunde hinter ihm her. Er hat wohl nicht gemerkt, dass der Zug heranraste. Die Lautsprecheranlage mit den Warndurchsagen war an dem Tag abgeschaltet.
Eigentlich hätte deshalb ein Mitarbeiter der Bahn mit einem Megafon vor dem Schnellzug warnen müssen. So schreibt es das Gesetz vor. Doch das ist nicht geschehen.
Die Splitter seines Schädels und Gewebeteile habe ich mit meinem älteren Sohn am Tag nach dem Unglück selbst eingesammelt. Es war eine ungeheure Wucht. Er hat seinen ganzen Körper zertrümmert. 40 Minuten haben wir gebraucht und eine ganze Plastiktüte gefüllt.
Igor Bogdanov hat das schon vielen Journalisten erzählt. Es ist seine Art, mit dem Tod seines Sohnes fertig zu werden. Er und seine Frau klagen gegen die russische Bahn.
Die Eltern von Aljoschas Freunden haben uns das geraten. Vielleicht bringt der Prozess die Bahnmanager dazu, Drehkreuze an dem Übergang zu bauen. Oder eine Fußgängerbrücke. Oder eine Unterführung. Sie sehen ja, die Bahnstrecke teilt das Dorf in zwei Teile. Das ist eine ständige Gefahr für die Bevölkerung.
Die Bogdanovs wohnen in Papowka, an der Bahnstrecke von Moskau nach St. Petersburg. Ljuba Bogdanova ist Friseurin und gerade bei der Arbeit. Der ältere Sohn wurde kürzlich in die Armee einberufen. Igor Bogdanov arbeitet als Fahrer im Schichtdienst und hat heute frei. Das Sofa ist voller Plüschtiere. An der Vitrine lehnt ein Foto des Jungen, daneben stehen Ikonen. Eine Öllampe brennt. Aljoscha starb im Frühjahr 2010.
Er war ein sehr fröhlicher und lebendiger Junge. Er konnte sehr gut Fußball spielen. Die Kinder haben ihn Arshavin genannt, nach unserem Nationalspieler. Er trug immer ein Trikot vom FC Barcelona.
Der Hochgeschwindigkeitszug verkehrt seit Ende 2009 zwischen St. Petersburg und Moskau. Seit einiger Zeit fährt er auch nach Nizhny Novgorod an der Wolga. Er rast mit einer Geschwindigkeit von 200 Stundenkilometern durch die Dörfer. Die russische Bahn hat ihn Sapsan getauft. Wanderfalke. Der Sapsan ist ein weiterentwickeltes Modell des ICE. Doch während in Deutschland an Hochgeschwindigkeitsstrecken Brücken oder Unterführungen für Fußgänger vorgeschrieben sind, müssen die Menschen in Russland überall direkt über die Gleise gehen. An den Fußgängerüberwegen gibt es oft nicht einmal Schranken.
Мы не знали, что он скорость не сбавляет.
Vor dem Unfall dachten wir, dass der Sapsan sein Tempo in den Ortschaften drosselt, mindestens auf die Geschwindigkeit eines normalen Schnellzugs, auf vielleicht 100 Stundenkilometer. Da weiß man, wenn man den Zug sieht, der braucht noch eine Weile. Aber bei 200 Stundenkilometer ist der Zug binnen einer Sekunde da. Die Leute sind auf so ein Tempo nicht vorbereitet. Die Alten, die Kinder, die können sich gar nicht vorstellen, dass ein Zug so schnell fahren kann.
Aljoschas Eltern finden, dass die russische Bahn schuld ist am Tod ihres Sohnes. Sie verlangen umgerechnet 1 Million Euro Schmerzensgeld. Eine astronomische Summe. Ein prominenter Moskauer Anwalt unterstützt sie. Die Bahn weist jede Verantwortung für das Unglück von sich.
Der Vertreter der Bahn hat im Gerichtssaal gesagt, wenn die Bahn jedem Opfer des Sapsan so eine Summe zahlt, geht sie pleite. Wir können ihnen ihren Sohn nicht zurückgeben. Was wollen sie mit dem vielen Geld? Wir verlangen eine so hohe Summe, weil wir die Bahnmanager dazu bringen wollen, Geld für Fußgängerüberführungen auszugeben. Dann brauchen sie nämlich keine Opfer mehr zu entschädigen. Der Sapsan ist der rentabelste Zug in ganz Russland. Aber sie hätten zuerst die Infrastruktur schaffen müssen.
Bei der russischen Bahn hingegen heißt es, die Menschen müssten eben achtsamer sein. Die Sicherheitsmaßnahmen reichten aus. Tatsächlich gibt es am Bahnübergang in Papowka neben den Warndurchsagen auch noch eine Fußgängerampel. Und die zeigte rot, als Aljoscha vor den Zug lief. Das Problem ist nur, die Ampel zeigt oft rot, auch dann, wenn gar kein Zug kommt. Am Bahnhof ist gerade ein Regionalzug angekommen. Die Leute trotten über den Bahnsteig direkt zum Übergang. Die Fußgängerampel zeigt rot. Trotzdem gehen sie über die Gleise, die Jugendlichen vorweg, dann ein alter Mann am Stock, auch eine Frau mit einem kleinen Kind an der Hand.
Ich habe ja geguckt, es ist kein Zug zu sehen. Natürlich ist das falsch, zumal mit Kind. Aber es ist kalt. Hier ist keine Schranke und weit und breit ist auch kein Bahnangestellter zu sehen, der einem verbietet, die Gleise zu überqueren.
Entschuldigung, ich muss los. Die Kleine friert.
Zwei Rentnerinnen bleiben sogar einen Moment mitten auf dem Übergang stehen.
Ich glaube, wir sind selbst schuld. Die warnen ja vor dem Zug. Wir müssten ihn abwarten. Aber wir haben es eben immer eilig.
Der Sapsan ist sowieso nur für die Reichen gemacht.
Wir können uns so eine Fahrkarte gar nicht leisten.
Kurz darauf springt die Ampel wieder auf grün, ohne dass der angekündigte Schnellzug durchgefahren wäre. Kein Wunder also, dass die Menschen in Papowka die Ampel nicht beachten. Aljoscha wurde das zum Verhängnis.
Andrei zog die Schuhe aus, legte sich auf sein Bett, drehte sich zur Wand und holte einen Umschlag aus der Tasche. Ein kariertes, akkurat abgetrenntes Stück Papier kam zum Vorschein, auf dem in gleichmäßiger schwarzer Tintenschrift die folgenden Zeilen standen. In der Vergangenheit wurde viel darüber gestritten, ob es eine Lokomotive gibt, die uns in die Zukunft zieht. All dies liegt hinter uns. Das Leben braust vorwärts. Wir fahren, die Räder rattern.
Moskau, der Leningrader Bahnhof. Auf dem Bahnsteig steht der Hochgeschwindigkeitszug Sapsan nach St. Petersburg. Menschen strömen auf den Bahnsteig. Die meisten sind allein unterwegs. Viele tragen Aktenkoffer. Am ersten Wagen kontrolliert eine adrette blonde Frau mit roter Uniformmütze die Fahrkarten und zeigt den Reisenden ihre Plätze im Großraumwagen. Es ist ein bisschen wie im Flugzeug. Im Sapsan kann man Hotels buchen und Taxis bestellen. Auf den Tischen liegen Kopfhörer, es gibt kostenlos Internet und die Gäste in der ersten Klasse erhalten flauschige Pantoffeln. Die Vakuumtoiletten dürfen sogar benutzt werden, wenn der Zug hält. Das hebt die russische Stimme besonders hervor. Der Sapsan steht für die technologische Modernisierung Russlands, die die russische Führung so sehr verspricht. Der Zug aus deutscher Produktion fährt in Russland zwar nicht so schnell, wie er könnte, dazu sind die Schienen zu schlecht, trotzdem schafft er die Strecke zwischen Moskau und St. Petersburg in weniger als 4 Stunden. Die Nachtzüge brauchen doppelt so lang. Und der Sapsan bleibt, anders als der ICE in Deutschland, auch bei Außentemperaturen von minus 30 Grad und Schnee nicht liegen. Die Luft für die Kühlung kommt in diesen Zügen nicht von unten, sondern von oben. Deshalb saugt der Sapsan sogar bei gewaltigen Schneemengen keine Feuchtigkeit an, die die Elektronik lahmlegen könnte. Anastasia Süsujewa, die adrette Zugbegleiterin, hat sich auf ihren Platz gesetzt. Sie trägt ein kleines britisches Fähnchen am Revers. Wer im Sapsan arbeitet, muss mindestens eine Fremdsprache beherrschen.
Wir wurden außerdem nach Aussehen und Berufserfahrung ausgewählt. Ich habe vorher schon viele Jahre auf dieser Strecke gearbeitet, aber in einem einfachen Zug.
Im Speisewagen serviert die Kellnerin Blini, Pfannkuchen, auf Plastikgeschirr. Auf den Tischen stehen Hinweisschilder, allesamt zweisprachig Russisch und Englisch. Es wird darum gebeten, sich auf den Tischen nicht zum Schlafen auszubreiten. Ein Mann hat seinen Laptop aufgeklappt und klickt sich durch eine Präsentation. Der Titel: Das Fenster nach Europa. Alexander Popow und Sergei Chmelnitsky haben sich gerade kennengelernt. Der eine trägt das Haar kurz gescheitelt, Anzug, Manschettenknöpfe, er ist Finanzfachmann. Der andere mit Vollbart und in Jeans baut ein Familienhäuser. Vor ihnen liegen je 2 Mobiltelefone, ihre Pässe, ein Buch.
Mit dem Flugzeug schafft man die Strecke nicht unter 5 Stunden. Besonders schlimm ist es morgens. Da dauert nur die Fahrt vom Flughafen ins Zentrum 2 Stunden.
Damit der Sapsan freie Fahrt hat, wurden entlang der Strecke zwischen Moskau und Petersburg Regionalzüge gestrichen. Vielerorts gab es deshalb Proteste. Immer wieder werfen wütende Anwohner Steine gegen den Zug. Einer schoss sogar mit einem Luftgewehr auf den Wanderfalken.
Es gibt solche Leute, aber ich glaube, in diesem Jahr haben die Proteste nachgelassen. Das sind einfach Rowdies. Und von denen gibt es jede Menge in diesen Dörfern. Ich glaube, das sind nicht einfach nur Rowdies. Ich glaube, da hat jemand beschlossen, die Bourgeoisie zu bekämpfen. Das Volk ist zornig. Schauen Sie doch mal. Dieser Anblick ist doch kaum zu ertragen. All diese halb verfallenen Häuser, die niemand mehr braucht. Schauen Sie. Und ich glaube, die Proteste fangen erst an.
Der Bahnhof von Twer. Der Zug hält. Auf dem Bahnsteig minus 32 Grad. Einige gehen raus zum Rauchen. Anastasia Soysujewa, die Zugbegleiterin, steht daneben. Ein Mann kommt auf sie zu, fragt, ob sie etwas mitnehmen könne nach St. Petersburg. Ein paar Blatt Papier nur in einer Klarsichtfolie, wichtige Dokumente, ein Bekannter werde sie direkt am Zug abholen. In Russland ist so etwas üblich, bei der Post ist in der Vergangenheit zu viel verloren gegangen. Die Schaffnerin dreht sich einfach weg. Einer der Raucher nimmt die Dokumente mit. Die Männer tauschen noch Telefonnummern aus. Anastasia Soysujewa setzt sich wieder auf ihren Platz, nimmt die Mütze ab und lehnt sich zurück.
Die Arbeit im Sapsan ist relativ einfach, verglichen mit anderen Zügen. Ich musste früher auch sauber machen, heizen, die Toiletten putzen. Wahrscheinlich habe ich Glück gehabt. Es gibt Verbesserungen im Land. Die Lebensqualität steigt, der Komfort. Ich glaube, es geht voran.
Eine Viertelstunde vor der Ankunft in St. Petersburg rauscht der Zug durch Papowka, das Dorf, in dem der 15-jährige Aljoscha überfahren wurde. Tempoanzeige 184 Stundenkilometer. Die russische Bahn will die Hochgeschwindigkeitszüge bald auch auf anderen Strecken einsetzen. Doch bis die Modernisierung das ganze Land erfasst hat, wird es noch lange dauern.
Das waren Gesichter Europas mit dem Zug durch die Zeit, die russische Eisenbahn und die Modernisierung des Landes. Eine Sendung von Gesine Dornblüt. Die Auszüge aus Nikolai Nekrassows Gedicht Die Eisenbahn sowie aus Viktor Pelevins Erzählung Der gelbe Pfeil las Matthias Horn. Die Redaktion hatte Norbert Weber.
Produktion Deutschlandfunk Köln 2011. Thank you.